Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Leitmotiv und willkommen zum neuen Jahr. Ich sitze heute in Berlin-Mitte. Es war ein bisschen komisch, hierher zu fahren, weil ich eigentlich meinen alten Schulweg gefahren bin. Ich sitze heute nämlich bei einer guten alten Bekannten, alten Freundin. Ich habe überlegt auf dem Herweg, dass du, glaube ich, meine langjährigste Freundin bist, die ich so habe.
Abgefahren.
Und zwar bin ich heute bei Caro Corneli. Hallo Caro.
Hallo Kaspar.
Hallo.
Woran liegt das, dass du nicht so gut Kontakt halten kannst zu Leuten?
Ich habe ein bisschen die Befürchtung heute bei der Sendung, dass mir das Sendungszepter aus der Hand gleitet.
Nicht doch.
Weil ich habe auf Wikipedia nachgeguckt, was du eigentlich machst, so beruflich. Hm. Du bist laut Wikipedia Radio- und Fernsehmoderatorin, Schauspielerin.
Ja.
Ja?
Nee.
Also ich sitze heute bei Caro Corneli, die einige von euch vielleicht aus dem Radio kennen. Früher warst du bei Fritz.
Ich bin immer noch bei Fritz.
Du bist immer noch bei Fritz? Hm. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Du bist im Moment bei Late Line.
Ja.
Was ist Late Line?
Das ist, also für alle, die den Blue Moon auf Fritz kennen, leicht erklärt, eine klassische Nacht-Call-In-Show. Ich sitze da und gebe ein Thema aus und Menschen rufen dann zu diesem Thema an. Sehr schön in Szene gesetzt hat diese Form der Radiosendung mal der Oliver Stone in seinem Film Talk Radio. Da geht es auch um einen Moderator, der sowas macht mit Anrufern. Genau.
Ist das eine Radio- oder eine Fernsehsendung?
Das war ein Film. Ach so, was ich mache, das ist eine Radiosendung.
Weil ich habe irgendwie letztens mal auf YouTube dich gesehen bei Jan Böhmermann und das hieß irgendwie auch Late Line.
Ja, das ist im Grunde dasselbe Prinzip. Man sitzt da und nimmt Anrufer entgegen, nur in einem riesengroßen, wunderschönen Studio bei Radio Bremen und hat dann Live-Publikum und wird gleichzeitig noch im Fernsehen ausgestrahlt. Aber und es gibt Gäste, aber dennoch ist das Prinzip das gleiche. Man sitzt da und nimmt Anrufe entgegen.
Okay. Also du bist so eine, würdest du es auch als deine Haupttätigkeit bezeichnen, so Radio schon, oder?
Ja, ich bin natürlich auch Hausfrau, begeisterte Hausfrau.
Ja. Ich auch.
Ja?
Naja, seit ich Kinder habe. Nee, das klingt jetzt irgendwie falsch. Also ich bin natürlich Hausmann.
Ja,
genau.
Das als meine Haupttätigkeit. Das kommt wirklich ganz auf den Monat an. Also manchmal habe ich mehr mit Beiträgen für den Norddeutschen Rundfunk zu tun, für Extra 3. Manchmal mehr Radio.
Genau. Also ich will jetzt auch gar nicht alles aufzählen, was du schon gemacht hast. Ich habe ja, wie gesagt, auch den Überblick verloren. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, das muss so in den Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Mhm. Da hattest du erzählt, ich habe so ein Bild von dir im Kopf mit einem Schimpansen im Fernsehen. Stimmt das?
Ja.
Du hast mal bei so einem Alle lieben Charlie...
Ja, unser Charlie.
Unser Charlie, das war so eine ZDF-Serie, ne? mit einem Affen, genau. Da hast du das damals auch schon gemacht.
Da habe ich mal tatsächlich so eine Episodenhauptrolle oder sowas gemacht.
Genau, das hat sich irgendwie...
Charlie.
Genau, das hat sich irgendwie eingeprägt. Du hast einmal, warst du in einem Kinofilm? Kismet mit Würfeln.
Das war super. Oh, den gibt es leider nicht. Kids. Den gibt's nicht, den Film. Aber ich kann euch sagen, ihr habt einen tollen Film verpasst.
Es ist, man merkt, der wirkt sehr nach, der Film. Bei Harald Schmidt warst du Außenreporterin.
Mhm.
Ne? Und so diverse andere Sachen.
Bühnenmoderation mache ich auch viel.
Was ist denn Bühnenmoderation?
Messen.
Ah, das ist so, wenn jemand so stundenlang...
Und ich kann dir was sagen, mein Lieber. Das ist ein knochenharter, scheißperverser Job. Ja. Man geht manchmal so kopfschüttelt an Messebühnen vorbei und denkt sich, was labert der Idiot und warum hält er nicht einfach die Fresse? Aber man hat ja viel Durchlauf, ne? Und das ist echt knatterhart, da 6 Stunden, 7 Stunden zu stehen, zum Beispiel auf der Microsoft-Bühne bei der CeBIT oder so.
Echt, du bist so eine, auf so einem Messen stehst du dann und redest da?
Ja, stand ich schon mal.
Und was redet man dann da? Also was ist dann deine Aufgabe da? Einfach Leute zu bespaßen oder?
Na, das erzählen die einem natürlich nicht. Ja. Ich glaube, dass dort meine Aufgabe gewesen ist, einfach die Leute für den Microsoft-Stand zu begeistern oder sie dazu zu bringen, dass sie länger da bleiben und sich mit dem Angebot vertraut machen. Ne? Dass man deswegen, weil da jemand steht und dich bespaßt, vielleicht dort länger verweilt. Jetzt muss man wissen, dass die Messehallen in, wo war das denn?
Frankfurt. Hannover.
Hannover. Mhm. Sind so ungefähr der lustfeindlichste und kälteste und schrecklichste Ort, an dem man sich aufhalten kann.
Ja.
Und dort einen Zauber zu entfalten. Das ist, wie gesagt, ein scheiß perverser Job, habe ich gesagt. Ne? Das nehme ich natürlich zurück. Das ist einfach harte Arbeit.
Also ich habe mir das erste Mal über diese Jobart Gedanken gemacht, als ich zu einer Filmpremiere eingeladen war. Und bei Filmpremieren, zumindest bei denen ich war, war das meistens so, dass man schon ins Kino kommt. Also so, wenn im Sony Center zum Beispiel Filmpremiere ist, du wirst es ja kennen.
Du hast draußen ein Moderatorenteam, genau, das innen auf die Leinwand übertragen
genau
wird.
Also ne, draußen gibt es den roten Teppich. Entweder soll man darüber oder nicht. Ich bin ein, zwei Mal mit über den roten Teppich, weil mein Vater irgendwas mit dem Film zu tun hatte. Da wirst du dann mal so durchgeschleust und die Kameraleute gucken alle ganz enttäuscht, weil du niemand Interessantes bist. Dann wirst du da durch, gehst ins Kino, sitzt dann da und dann genau gibt es eine Live-Übertragung vom roten Teppich in die Kinos hinein. Mhm. Und da stehen meistens moderieren halt Leute, die man irgendwie so ein bisschen aus dem Fernsehen kennt.
Ah, da wird der Kalkofe gerne für eingeladen. Der macht
zum
das
Beispiel
nämlich gut.
Genau, also eher so Leute, die so aus der Comedy-Richtung kommen. Mhm. Du kommst ja auch eher aus der lustigen Richtung, so würde ich jetzt mal so irgendwie zusammenfassen. Und Leute vor allem, die Stehvermögen haben, das kriegst du dann halt auch mit.
Ja.
Ja, die also einfach wie so, also so auf Kommando irgendwas reden, das wäre genau nicht der richtige Job für mich.
Na, auch nicht irgendwas, sondern etwas, das auch schon ein bisschen vorbereitet ist. Also ich denke schon, dass man sich dann, keine Ahnung, den Film angesehen hat, vielleicht die Gästeliste kennt und sich vorher ein bisschen was zurechtgelegt hat. Aber es dauert halt stundenlang und man darf da nicht zimperlich sein. Da ist, ich glaube, bei solchen Veranstaltungen gilt einmal mehr die Neuner-Regel, die für Humorschaffende. Die besagt,
die nicht, ja?
Jeder zehnte Gag ist gut. Und das muss man dann vielleicht einfach kurz mal aushalten.
Oh, ist das hart.
Dass nur jeder zehnte Gag ein Knaller ist. Weil du kannst es ja auch nicht so perfekt vorbereiten.
Okay, das heißt, wenn du zu so einer Veranstaltung gehst, bereitest du dich schon drauf vor? Also du hast dann schon so ein Gag-Repertoire so ein bisschen und kombinierst das dann mit
Schlimmer noch, ich wiederhole die.
Okay.
Wenn eine Dreiviertelstunde rum ist und ich sicher bin, dass jetzt nicht mehr die gleichen Leute
sind. Klar, auf einer Messe, ja.
Da, weil du kannst nicht, du kannst es nicht in der Frequenz raushauen.
Ja.
Ja.
Krass, ja, nee, ich habe da gar nicht, also über Messen habe ich gar nicht nachgedacht, aber klar, das ist natürlich ja eigentlich was Ähnliches, das dann dazustehen. Und du wirst dann da wirklich dafür halt 5, 6, 7 Stunden gebucht, die du dann da. Meine Güte, ich hätte jetzt so gedacht, so 2 Stunden ist vielleicht das Maximum. Das ist ja fällt das unter die Genfer Menschenrechtskonvention oder? ich stelle mir vor, dass man da wirklich völlig fertig mit den Nerven
arbeitet. Ja, da ist man fertig. Ich meine, man kommt natürlich auch irgendwann in so einen Labermodus.
Ja.
Da macht das Gehirn dann irgendwie so eine andere, ich weiß gar nicht, geht dann so einen anderen Weg und dann irgendwann ist es easy. Dann ist alles, klingt alles wie moderiert. Ich merke das manchmal, wenn ich von meiner Sendung nach Hause fahre mit dem reizenden Herrn Neander, der mich nämlich immer mit dem Taxi nach Hause bringt, dass ich noch im Moderationsmodus bin, wenn ich ganz sachliche Fragen stelle, hintereinander weg. Mhm. Also man könnte auch einfach plaudern oder gar nichts sagen, aber das Gehirn rollt noch so ein bisschen weiter, so wie wenn man von einem Schiff kommt, auch der Boden einem noch so ein bisschen weich vorkommt. So. Ja. Und da muss ja auch das Gehirn sich erst an die neue Situation gewöhnen. Und manchmal stelle ich dem Herrn Neander so staccato-artig so 12 Fragen. Und dann weiß ich, ich bin noch nicht ganz fertig für heute.
Vielleicht brauchst du dann so ein Gerät, um so Lacher einzublenden.
Im Studio habe ich das selbstverständlich.
Ja? Ich merke, wenn ich einen Vortrag halte vor vielen Leuten, dann kenne ich das danach, dann brauche ich so eine halbe Stunde, um runterzukommen. So, dann bin ich immer noch so auf Adrenalin vor allen Dingen. Und bin so ganz schnell, wie so eine Zick-Zick-Zick, renne so durch die Gegend. Und vorher, auch von der Podcast-Aufzeichnung, merke ich, dass ich mich auch mal drauf einstelle, körperlich irgendwie. So, kann es gar nicht beschreiben. Aber zum Beispiel gehe ich immer, also das Schlimmste sind ja immer die ersten 10 Sekunden, also für mich zumindest, so dieses so Hallo sagen, das ist so vor allen Dingen in so eine nicht existente Menge hinein. Das spreche ich dann immer so vor mich hin, so Hallo und willkommen zur Folge, so. Das mache ich so ein paar Mal, was völlig sinnlos ist, das zu tun.
Es gibt immer noch ein schneidigeres Hallo.
Genau. Ich kann mich erinnern, also die ersten 3 Male, das war echt die Hölle. Da, vor allen Dingen, dann sitzt du da so mit einem Gast und die freuen sich ja auch. Und dann sagst du, entschuldige, ich brauche jetzt ein bisschen. Und dann sitzt du da erstmal so, ich weiß, erstmal habe ich so eine Minute vor demjenigen gesessen, bis ich dann endlich irgendwie so lossprechen konnte. Aber mittlerweile geht das. Aber ich stelle mir das vor, wenn man so 6-7 Stunden sowas macht, so. Hm.
Und dann kommst du. Ich wackel auch schon die ganze Zeit mit dem Schwanz, weil wir das hier machen.
Ja?
Ja, wann geht's denn los?
Achso, es läuft schon. was habe ich denn noch aus deiner Wikipedia-Seite über dich erfahren? Achso, ich habe erfahren, dass du eigentlich Jacqueline heißt, das wusste ich auch nicht.
Vielleicht heißt du nicht Jacqueline.
Du kennst deine Wikipedia-Seite wahrscheinlich nicht, ne? Die solltest du mal lesen. Und zwar gibt's auf Wikipedia immer die offizielle Seite und dann gibt's immer noch einen Diskussionsbereich. Da musst du auf Diskussion klicken und da finden Diskussionen statt zu Unstimmigkeiten, zu dem Wikipedia-Artikel. Mhm. Und auf deiner Wikipedia-Seite muss mal gestanden haben, dass du Jacqueline heißt, weil du das mal irgendwo gesagt haben musst.
Ja.
Weil es funktioniert ja so, weißt du, du bist halt irgendwie im Fernsehen zu sehen und dann hast du wahrscheinlich einen Gag gebracht, wahrscheinlich irgendwie, ich komme aus dem Osten, ich heiße Jacqueline, ich nehme an, das war so ungefähr der Gag.
Das war ziemlich genau der Gag.
Oder?
Ja, ich war keine Ahnung.
So, daraufhin setzt sich natürlich sofort jemand hin und schreibt in Wikipedia rein, Caro Corneli hat gesagt, dass sie Jacqueline heißt. So. Und das ist aber wieder rausgelöscht worden, weil
sich das wohl, überhaupt nicht bestätigt hat.
Weil du in einem anderen Interview mit Jan Böhmermann hast du wohl irgendwie über diesen Namen dann nochmal gescherzt, dass du das mal als Scherz so. Ah. Und das war mir auch unklar, Jacqueline.
Oh, interessant.
Vielleicht kündige ich dich auch einfach als Jacqueline Cornelia.
Irene, ich heiße Caroline Irene.
Das ist jetzt wirklich ein Name?
Ja.
Ja. Ist Verwandte?
Großmutter? Meine Oma heißt auch so.
Ja? Auch Caroline, aber du heißt Irene, nicht Caroline.
Irene. Die heißt Irene Corneli.
Siehst du, Jacqueline. Aber ich finde, Jacqueline ist auch nicht schlecht. Das passt, zu dir.
Mit der Zeit gewöhnt man sich an jeden.
Ich meine, hey, wir kommen aus dem Osten, ne?
Wir kommen aus dem Osten. Das stimmt. Auch der kleine Wardolf, der hier immer auf der anderen Seite, auf der anderen Straßenseite spielt und von seiner Mutter gerufen wird, auch der wird sich irgendwann an seinen Namen gewöhnen. Vielleicht wird es bei ihm länger dauern als bei anderen Leuten, die zum Beispiel Kasper heißen oder Caroline, was schöne und elegante und gute Namen sind. Und
beide mit C beginnen?
Ja.
Ja.
Während der kleine Wardolf möglicherweise noch 1-2 Therapien hinter sich bringen muss.
Ist Wardolf denn Englisch oder Deutsch? Also mit W-A-R?
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich eine Mutter anquatsche, die ihr Kind Wardolf nennt. Ich sehe mir das von Weitem an. Und dann jagt es mir einen Schauer über den Rücken.
Wardolf. Ich glaube, das klingt schon sehr nach Herr der Ringe irgendwie oder so, ne?
Wardolfs Mama trägt halt High Heels. Ja. Deswegen kann sie nicht, wenn sie ihn vom Klettergerüst oder in dem Fall vom Trampolin runterholen will, ja. Das Ding ist halt von Sand umgeben. Und sie kann nicht dahin. Deswegen muss sie ihn immer so laut rufen, weil sie in ihren High Heels nicht durch den Sand kommt. Oder sie möchte das nicht. Steht sie immer mit ihren High Heels am Rand, sagt Wardolf. Wardolf. So.
Also, ich habe mit meinem Namen mittlerweile wirklich, also ich mochte meinen Namen schon immer, habe mittlerweile aber mit ihm Frieden geschlossen. Ab und zu, wenn ich so Kindern vorgestellt werde, kommt noch, wie heißt du? Und es gibt Leute, die nehmen meinen Namen nicht ernst, die nehmen mich halt immer Clemens. Das sind in der Regel immer spießige Menschen. Also das hatte ich ja schon in der Schule. In der Schule konnte ich die Lehrer danach einteilen, die nehmen mich Kasper und die nehmen mich Clemens nennen. Clemens war dann so die Chemielehrerin, ja. Und die Biologielehrerin, das waren
die
so.
Die Chemielehrerin, hat die den russischen Namen?
Nein. Mhm. Darf man jetzt eigentlich so Lehrernamen nennen? Ich weiß das gar nicht.
Also ich sage im Radio häufig.
Ja?
Hallo, okay. Herr Pabel.
Das war Frau Hauke. Hallo, Frau Hauke. Frau Hauke war die den Mädchen auch im Unterricht in Sexualkunde gesagt haben, ihr habt die Zuchtauswahl, Mädchen. Das hat sich sehr eingeprägt, dieses.
Das ist allerdings hart.
Das war schon wirklich hart.
Ich habe mal im Radio gesagt, über eine ehemalige Klassenkameradin, die hatte auch so einen wunderschönen Namen, eine Alliteration, wunderschöne Alliteration. Sie sei wahrscheinlich tot, sie wäre ja im Internet überhaupt nicht zu finden. Daraufhin schickte sie mir eine Mail, ich möge es unterlassen zu sagen, dass sie tot ist.
Sonst landet das auf ihrer Wikipedia-Seite, ne?
Sonst landet das auf ihrer Wikipedia-Seite.
So schnell siehst du das, so schnell kannst du dich gar nicht umgucken.
Das ist wirklich ein schöner Name, aber ich werde ihn jetzt einfach nicht nochmal wiederholen.
Nein, und wir behaupten, das sagst du mir nachher, wenn das aus ist. Nochmal zu deinem Late-Line-Format. Was machst du? Du schreibst jetzt den Namen. Gut. Ich kriege jetzt heimlich so einen Zettel wie in der Schule zugeschickt. Erzähl mal, wie ist denn das, wenn man so ein Call-In-Format hat? Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Das geht ja auch mehrere Stunden. Ich glaube, du hast vorhin gesagt 3. Mhm. Ne? Du sitzt da, du gibst ein Thema vor. Sag mal so ein Thema.
Sag mal so ein Thema. Mhm. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Was war denn das letzte Thema? Das letzte Thema. Ach so, na gut, wir haben Ende des Jahres darüber gesprochen. Da hieß die Sendung, was habe ich eigentlich dieses Jahr gelernt? Was ist so der das Destillat, die Summe der Erfahrungen aus dem Jahr 2014? Und da kam, weil das so eine offene Frage war, und mit so offenen Fragen zu arbeiten eigentlich auch Sinn macht, weil dann, ne, man kommt so auf den, ist das der größte oder der kleinste gemeinsame Nenner?
Ist
der kleinste gemeinsame Nenner.
Na, bei dem willst du auch eigentlich auf den größten gemeinsamen Teiler. Aber es passt irgendwie nicht, egal.
Aber ne, auf etwas, das die Menschen gemeinsam haben. Sie alle haben 2014 erlebt.
Ach so, nee, das wäre dann der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, du hast
genau
recht, ja.
Und jeder hat irgendwas dabei gelernt und sei es nur, dass das Jahr auch rumgeht, wenn man das ganze Jahr über Fernsehen guckt. Jeder sollte so ein bisschen sich damit beschäftigen, wie er gerade lebt, was er macht und mal so ein bisschen auf sich gucken, so eng am eigenen Bauchnabel lang. Das war eine schöne Sendung.
Das heißt, es ist schon eher ernst, weil du machst ja auch viel lustige Sachen, aber das klingt erstmal so nach normaler Moderationssendung. Oh,
wenn ein Gag auf der Straße liegt, lasse ich nicht liegen, aber mir ist das schon wichtig, dass die Leute sich da ernst genommen und geborgen fühlen.
Also das ist jetzt nicht eine Sendung, wo man anruft und weiß, man wird von dir irgendwie vorgeführt sozusagen.
Nur wenn man wirklich darum bettelt.
Okay.
Manchmal geht es nicht anders. Wenn einer wirklich darum bettelt und so viele fürchterlich dumme Sachen hintereinander sagt oder sich so an der deutschen Grammatik austobt, dass es einfach fahrlässig wäre, ihn damit durchkommen zu lassen, dann kriegen die auch schon mal eine mit. Aber grundsätzlich empfinde ich mich selbst als sehr liebevollen Teilnehmer.
Und wie fühlt sich das an mit so fremden Menschen? Weil es sind ja dann schon sehr intime Gespräche teilweise, oder? Die man hat.
Ich hatte neulich eine Frau am Telefon, die rief aus Stuttgart an, war 35, eine Russin. Sie hatte eine wunderschöne Beziehung mit ihrem Mann, die schon 4 Jahre geht. Wunderschöne Beziehung. Sie hatte 2 Kinder, die nicht seine sind, aber er würde sich liebevoll kümmern. Und der Haushalt und ach, er zahlt, er macht tolle Geschenke, er massiert sie sogar, aber er schläft nicht mit ihr, schon seit 2 Jahren nicht. Mhm. Und dann habe ich ihr auch gesagt, das sei jetzt relativ intim, ob sich darüber im Klaren ist. Und dann hat sie gesagt, so süß hat sie gesagt, ich bin mit meinem Alphabet am Ende. Und darum hätte sie, weil sie in mir jemanden gesehen hat, der sich damit beschäftigt, den Schritt gemacht, da anzurufen. Und ich habe dann sogar noch eine zweite Frau mit on air genommen, die waren dann beide zu hören, die ganz detektivisch vorgegangen ist, um jener russischen Anruferin eigentlich vorzuführen, dass ihr Mann sie betrügt. Aber auf eine sehr, sehr, also, wie soll ich sagen, eine sehr schlaue Art und Weise. Die hat so Fragen gestellt wie, arbeitet der in einer anderen Stadt? Wie lange braucht der von der Arbeit nach Hause? Hast du Einsicht in sein Telefon? Arbeitest du im Schichtsystem? Und hat letztlich das, also wie so ein kleines, Kabinettstückchen, wie vielleicht Hercule Poirot am Ende einer jeden Folge, ziemlich deutlich offengelegt, dass diese Frau betrogen wird. Das sind, das war ein schöner Moment.
Also ein schöner Radiomoment, aber kein schöner inhaltlicher Moment wahrscheinlich. Oder doch?
Ja.
Also weil es was Klärendes hatte so?
Schwer zu sagen. Ich sehe es natürlich sozusagen aus professioneller Sicht, das war in erster Linie für mich ein schöner Radiomoment. Ja. Also Menschen legen da schon intime Sachen, geben da intime Sachen preis, aber ja, ich betrachte das als meine Verantwortung, sie da nicht zu verarschen.
Ja. Das ist spannend. Also ich weiß, ich habe mich während des Studiums mal mit dem Thema befasst, als diese ganzen Fernseh Shows auch waren, wo die Leute ja auch hingehen und dann bei damals als so Arabella Kiesbauer und so, ne? Und weil, also wir lachen halt, ne, aber da sind ja Leute hingegangen und haben so ihr Herz ausgeschüttet. Das war ja damals auch neu, so dieses Phänomen, dieses krasse.
Weißt du das sicher, dass die nicht schon von Anfang an gecastet waren?
Nee, das weiß ich. Ich habe zumindest eine Studie halt gelesen damals. Es gab so eine wissenschaftliche Studie und da ging es halt darum, warum die da hingehen und so. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin stand. Da habe ich mich was mit befasst. Was du glaubst, dass die gecastet waren im Sinne von, dass das gar nicht ihre eigenen Storys waren?
Ja.
Naja, also ich war ja anderthalb Jahre bei, weißt du ja, bei Ulrich Meier.
Vorgetäuschter Tiefgang.
Wo ich auch den Begriff, das habe ich hier noch gar nicht erzählt, VGT, vorgetäuschter Tiefgang, kennengelernt habe. Und was eine interne Kritik an eigenen Beiträgen war, wenn es irgendwie nicht gut war. Und da habe ich schon mitbekommen, dass sich da halt die Leute persönlich, also das machen die schon, die wenden sich dahin. Deswegen würde ich jetzt glauben, dass es vielleicht bei so Sendungen wie Kiesbauer und sowas vielleicht eine Mischform oder so. Mhm. Aber prinzipiell sind die Leute schon bereit, sich irgendwo hinzustellen und irgendwie ihre Probleme auf den Tisch zu packen, halt in der Hoffnung, dass es besser wird. Und wissen da natürlich nicht, dass sie vorgeführt werden. So. Wobei so Sendeformat, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Arabella Kiesbauer, liebe Kinder, das war eine Radiomoderatorin in den 90ern.
Fernsehmoderatorin
in den 90ern. Dass die jetzt das Gefühl hatte, die vorzuführen. Ja, also der Anspruch ans eigene Format. Also die Fernsehleute sind nicht unbedingt so, dass die denken, sie sind, sie schaden jetzt den Leuten.
Aber ich glaube, dass man das wirklich also unterscheiden muss. Wir sprechen hier von einer Zeit, wo das Land, was solche Formate angeht, noch sehr jungfräulich, um nicht zu sagen naiv gewesen ist.
Ja.
Und auch besonders Arabella. Nämlich habe ich zu dem Zeitpunkt ihre Besorgnis und ihre doch bohrende Art, aber dann noch das letzte bisschen Intimität aus ihrem Gast rauszuquetschen, habe ich ihr schon abgekauft. Fand ich nicht unglaubwürdig.
Also ich weiß also,
und wie ist das dann so, wenn du jetzt dieser, beschreib mal diesen nässenden Juckreiz.
Es ging doch vor allen Dingen immer um Brustvergrößerung und ich bin zu fett. Das waren also so die Klassiker irgendwie.
Mhm.
Und 16 und das zweite Mal schwanger oder so. Das waren so also die Typen. Und dann hast du halt immer so Sozialstudien irgendwie da. Was ich damals gern geguckt habe, war Andreas Türk.
Mhm.
Falls du dich noch an den erinnerst.
Selbstverständlich.
Weil der hat aber mal seine Gäste mal vorgeführt. Der war ziemlich hart drauf. Das war halt immer so, der hat immer die Sau rausgelassen. Ich hatte das schon damals, der muss Kokain nehmen, weil der war so schnell gesprochen. Das ist jetzt nur eine These, juristisch. Also der wirkte damals so, als hätte er wirklich vor jeder Sendung eine Leine gezogen, war total schnell. Der war dann irgendwann weg vom Fenster, als er diese Vergewaltigungsvorwürfe gab. Ich weiß gar nicht, wie das juristisch ausgegangen ist gegen ihn. Letztens habe ich ihn mal irgendwo wieder im Fernsehen gesehen, glaube ich. Aber das war...
Also, seiner Rubrik, was macht eigentlich?
Nee, der hat irgendwas moderiert. Ich glaube, der ist... irgendwie ist er jetzt wieder zugelassen sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass der nochmal eine große Sendung irgendwie machen wird.
Hörst du, Andreas, was wir hier mit dem machen? Wir reden einfach deine ganze Karriere in Schutt und Asche.
Nee, gar nicht. Also ich habe ihn wirklich gerne gesehen und ich weiß aber auch, wie gesagt, deswegen sage ich, ich weiß gar nicht, wie das juristisch weitergegangen ist. Zumindest war es, glaube ich, bei ihm nicht so ein Debakel. So ein Debakel.
Ja? Kampfgrinser einfach.
Ja, der war extrem schnell, hat einen Gag nach dem anderen gerissen und war super schnell. Konntest gar nicht so schnell gucken, wie der so die Gags gebracht hat. So, kannst dich nicht erinnern? Ne?
Ich glaube, ich fand es nicht lustig.
Nee, ja, vielleicht unterscheidet sich da unser Humor auch. Das kann ja auch trotz der gemeinsamen Vergangenheit. Apropos nochmal gemeinsame Vergangenheit, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also meine alte Schule ist hier nebenan das John Lennon Gymnasium.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Wie hieß die denn, bevor sie John Lennon Gymnasium hieß, weißt du das noch? Es muss ein russischer oder ein kommunistischer Name gewesen sein. Und es wurde halt umbenannt nach der Wende und es gab eine Abstimmung, wie die Schule heißen soll und gewonnen hat Bob Marley in der Abstimmung. Ne?
Ja.
Du kannst es bezeugen.
Ich kann das bezeugen.
Ja, Bob Marley hat gewonnen und das wurde aber von der Schulleitung dann nicht zugelassen.
Weil die schon so viele Kiffer auf dem
Schulhof hatten. Genau, weil es ist ja auch weiterhin das Kiffergymnasium in Berlin.
Meinst du das wirklich? Ich glaube, es wird an den Gymnasien ganz unterschiedlich, also oder ähnlich viel gekifft.
Naja, durch den Weinbergsweg hier gegenüber und ich hatte ja.
Wo ja auch Hanf angebaut wird.
wird, ja.
Nein.
Also es war, ich habe es damals mitbekommen.
Aber man kann Gras kaufen hier gegenüber, auf jeden Fall.
Genau.
500 Gramm.
Also ich will jetzt auch keine persönlichen Geschichten erzählen, aber das hat man, das würde mich nicht wundern, wenn es das ist mit dem stärksten Haschisch-Konsum.
Aber geht da nicht hin, Kinder. Kauft da nicht. Hasenheide.
Da war ich jedenfalls letztes Jahr und habe mein Abiturzeugnis geholt. Neues, weil ich hatte mein Abiturzeugnis verlegt, wo auch immer soll man das sowas aufbewahren, und brauchte das für die Rente, genau. Mhm. Ich hatte nämlich einen Rentenberater, der sich mal darum gekümmert hat, dass alles ordentlich gemeldet ist. Und er sagt, ich soll mal mein Abiturzeugnis einreichen. Und ich so, Abiturzeugnis. Dann bin ich hin und da war tatsächlich noch immer derselbe Direktor, Herr Direktor Pfeiffer. Und Herr Direktor Pfeiffer sagte mir erstmal so, na, haben wir ganz schön zugelegt, wa? Und ich dachte so,
oh, was für ein Schwein.
Ich dachte so, weißt du, ich fand dich schon damals blöd.
Ich erinnere mich, ja. Mit Verlaub, Herr Pfeiffer, Sie sind ein Schwein. Selber dick.
Das war so, weißt du, so, wenn dann plötzlich, dann stehst du da, bist Mitte 30, stehst in der Schule, in der du früher warst und hast plötzlich so dieses krasse Flashback, dass es früher auch scheiße war in der Schule. Es war ein ganz krasser Moment. Ich habe dann mein Zeugnis genommen und hab mich sehr zurückgehalten, nichts zu ihm zu sagen und dachte mir, viel Spaß hier in diesem verrottenen Schulbau. Genau, das war jedenfalls mein Schulerlebnis im John-Lennon-Gymnasium, das ja viele bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Ne?
Keine Ahnung.
Nee, na, ich habe letztens mal irgendwie Tom Schilling. Hm. Du ja fast, ich habe ja immer das Gefühl, dass du bei uns auf der Schule warst, aber warst du ja nicht. Oder warst du doch? Nee, ne?
Ich bin da manchmal hin und habe am Deutschunterricht teilgenommen.
Genau.
Oder Englisch auch.
Dann natürlich Sarah Kuttner.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Ja. Kenn ich auch nicht. Mia war auch bei uns. Mhm. Und so. War halt so eine klassische Berlin-Mitte-Schule offensichtlich. Das ist mir auch erst später irgendwie bewusst geworden. Genau. Deswegen war es lustig, als du gesagt hast, dass du hier in der Gegend wohnst und dann so zu dir zu fahren und hier so in der Nähe von der Schule wieder rum zu homien. Als ich mir dann ein YouTube-Video mit dir angeguckt habe, bei dem Jan Böhmermann, habe ich mir so die Kommentare durchgelesen, was man ja auf YouTube nicht machen soll. Es gibt ja auch ein Plugin für YouTube, um alle YouTube-Kommentare mit Nietzsche-Zitaten zu ersetzen. Das kann ich nur sehr empfehlen.
Das ist ja toll.
Ja, das ist, zumal es lustig ist, das passt oft dann auch, diese Zitate. Weil da las ich die Kommentare und da waren schon einige krasse Kommentare drin über dich. Also einige halt so, also das schwankte so zwischen so, yeah, Caro ist die Lustigste und Caro die Bitch und also so auch so also Unterleibwitze über dich. Und
was sind Unterleibwitze über mich? Über meine Hupen oder wie?
Nee, noch tiefer.
Mein Becken? Ja. Mein Arsch? Was sind Unterleibswitze?
Deine, dass du unten warum wahrscheinlich schlecht riechen würdest und keine Ahnung.
Ach, wirklich?
Ja, so. Oh Gott, ich dachte jetzt, du weißt sowas, aber ich wollte dich fragen, nee. Wie geht man mit sowas eigentlich um? Weil ich hatte ja bisher schon viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aber die eher so in der Internetöffentlichkeit stehen. Und du stehst ja eher in der Fernsehradio plus Internetöffentlichkeit. So. Also bei dir spielt das Aussehen ja auch eine große Rolle.
Hm.
Oder?
Ja, ist mein Eindruck.
Okay, bitte lies nicht die YouTube-Kommentare. Es tut mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe.
Ist ja krass. Nee, war mir jetzt gar nicht so klar.
Das ist aber es ist interessant. Also ich habe ja mehrere Videos mir mit dir angeguckt und bei einigen war das, also zum Beispiel bei dem mit Böhmermann, Lädin, war das sehr positiv. Mhm. Was habe ich denn noch mit dir gesehen? Ah, deine Moderation Piratenpartei 2011 und da hast du dir den Zorn, glaube ich, diverser Wähler zugezogen.
Und, WLAN.
Genau.
Den Zorn von einigen WLAN.
Genau, den Zorn von einigen WLAN. Und das war also durchgehend.
Echt, ja? Vernichtend?
Ja.
Ach, dabei war das so lustig.
Das war wirklich so, don't fuck around mit so Piratenparteien.
Das wusste ich alles gar nicht.
Ja.
Nee, ich muss sofort meine ganzen Kommentare lesen.
Okay, dann bleibe ich vielleicht noch so lange zur Sicherheit.
Ja, das kann man doch live. Soll ich mal meinen Rechner holen? Komm, Kasper, ich hol mal meinen Rechner.
Okay, also Caro holt jetzt ihren Rechner. Das habe ich jetzt angerichtet. Was erzähle ich denn so lange? Weil ich schneide ja solche Pausen nicht raus, genau. Wir sitzen hier in so einer Wohnküche. Und
du darfst auch gar nichts sagen.
Ich darf gar nichts sagen? Ja, aber nicht so lange Pausen, oder? Ich glaube, das verunsichert Leute.
Ich habe neulich mit einem Hörer on air 20 Sekunden geschwiegen. Das war schon schmerzhaft fast.
Gab es danach so eine Redaktionsbesprechung, dass das nicht wieder passieren soll?
Nö, ne? das war ja eine Mutprobe.
Von ihm oder von dir?
Von uns beiden.
Okay.
Wir wollten mal gemeinsam. So, was suche ich denn jetzt hier?
Caro Corneli, Piratenpartei.
Und da sind jetzt, immerhin, das wurde 21.872 Mal geguckt. Ist das viel?
Geht so, ne? Ja, eigentlich nicht, nee.
So, hier, da merkt man, wie die, was ist denn die YT-Generation?
Die YouTube-Generation.
Ah, oh Gott, ist das peinlich. Mit der Partei sympathisiert, was ein Bashing, wieso hat sich eigentlich keiner aufgeregt, als Caro vom Parteitag der anderen berichtete. Der Inhalt war auch nicht weniger satirisch. Genau. Ach, da nimmt mich jemand in Schutz. Ja. Ja, ich. So, ich mag Extra 3 zwar in der Regel, aber das ist echt nur unterste Stufe, was die da gemacht haben. Eher unlustig. Die NPD hat von Extra 3 die schönere Frau geschickt bekommen. Und das war eine Transe. Das ist jetzt natürlich hart. Caro ist mir der liebste Troll.
Was denn, ne?
Digital gleich binär. Macht eure Hausaufgaben, dann kommt sowas Oberflächliches nicht dabei raus.
Deine Nase ist Thema?
Bei Caros Nasenlöchern geht pro Nase direkt ein Pack weg. Was heißt das?
Ein Pack. Pack? Steht da Pack?
Direkt ein Pack weg.
Es gibt so,
fick dich, ARD Extra 3. Total unlustig.
Es gibt so YouTube-Formate, wo so Stars ihre Kommentare vorlesen. Das ist jetzt so ein bisschen so wie das. Mhm. Da tragen die das dann so ganz ernsthaft vor. Okay, ich sehe, du hast heute auf jeden Fall eine Abendbeschäftigung. Dann werden wir das wahrscheinlich das nächste Mal besprechen, das Thema Kommentare.
Die Piratenpartei hat, als wir dort waren, von der Bühne herunter, haben sie gesagt, Extra 3 ist heute hier, sie freuen sich. Und dann haben alle Leute geklatscht, die da waren. Nicht alle, aber viele. Die haben sich da gefreut drüber.
Ja, ich meine, und zumal wenn Extra 3 kommt, kann man ja auch davon ausgehen, dass es irgendwas Satirisches ist, oder?
Ja,
genau, also nochmal kurz, um zu erzählen, worüber wir gerade reden. Du warst auf dem Bundesparteitag 2011 der Piratenpartei und hast sämtliche Nerdwitze gebracht, die man so in 2-3 Minuten unterbringen kann.
Mhm.
Genau.
Caro, heiratest du mich? Ausrufezeichen.
Na, vielleicht ergibt sich ja auch was Positives aus den Kommentaren. Ich habe ja auch ab und zu YouTube-Videos, wo ich irgendwie mit involviert bin und lese die Kommentare, nur wenn es meine ganz eigenen Videos sind.
Oh, come on, ich hab's.
Ja?
Da sieht man mal, dass Caro Corneli Niveau für eine Hautcreme hält. Witz, komm raus, du bist umzingelt, sagt hier der Sepp Meier.
Ja.
Aha, Aber da steht doch gar nicht, dass ich stinke, Kaspar, du hast mir zu viel versprochen.
Ich such dir das raus. Ich werde dir den Kommentar noch ich habe das auf jeden Fall gestern gelesen. Vielleicht ist er auch verschwunden gestern, aber ich glaube, ich finde das noch. Ich wollte noch über was anderes mit dir sprechen. Ich habe noch so eine Erinnerung. Du hattest mich mal zu Radio Fritz eingeladen, zu einem Interview. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Thema es war. Ich glaube, es war zum Thema Hackerfilme. Und das ist ja da beim RBB in Potsdam. Und als ich ankam, saßt du gerade an einer Tonbandschneidemaschine. Das ist mir letztens wieder eingefallen, als ich nämlich nochmal da war gerade. Und das kann ja nicht so viele Jahre her sein. Das ist vielleicht so 5, 6 Jahre her. Mhm. Schneidet man da noch Tonbänder?
Na, also wenn man den RBB betritt, dann, dann hält man halt ein kleines Pedal. Mittels dieses Pedals wird Strom erzeugt, mit dem man dann die Schneidemaschine also bedienen kann. Wenn der Strom, den man selbst herstellt, nicht ausreicht, dann gibt es im Keller auch noch 35 Sklaven, die drehen dort einen Mast und stellen auf diese Art Strom her. Die werden halt auch regelmäßig gepeitscht, weil die sind sehr faul.
Ich habe sogar noch ein Foto davon, glaube ich, wie du da dran sitzt.
Wir haben das 2002 abgeschafft, diese 60er-Jahre-Technik.
Dann ist das so lange her, ja?
Möglicherweise.
Okay, das heißt, es gibt, weil ich dachte halt, es war halt wirklich so, als ich so da war, dachte ich so, krass, ich habe hier noch Caro in Erinnerung, wie sie ein Tonband schneidet. Und dann fiel mir halt so auf, dass das irgendwie doch sehr anachronistisch ist. Ich war, als ich letztens da war zur Aufzeichnung, da ging es ums Thema Hate Speech im Internet.
Hate Speech,
wo wir gerade bei den
Hate Speech versus Shitstorm.
Wo wir gerade hier bei den Kommentaren waren. Mhm. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie hektisch so eine Radiosendung ist. Also da stand der Moderator, ich kann mir leider seinen Namen nicht merken, ich kann mir sowieso keinen Namen, war sehr nett, von der Sendung Trackback.
Ah, dann war es Jonte.
Genau, Jonte war das, ganz Weiland. Genau. Genau, sehr, sehr netter Typ. Und ich habe so auf seinen Bildschirm geguckt, wo ja wirklich sekundengenau die Sendung vorgeplant ist. Ja, was ich mache ja nun ein bisschen was Ähnliches, also das, was wir hier machen, so Podcast-Aufzeichnung.
Du setzt dich an den Küchentisch und laberst drauf los. Das ist, ist ja natürlich genau das Gleiche wie das, was der sehr gut ausgebildete Kollege Jonte sein. Ich sage, ich stelle deine Ehre wieder her.
Genau, also ich mache halt auch Audioaufzeichnung, aber da ist mir halt aufgefallen, dieser meilenweite Unterschied zwischen diesen Dingen. Wenn du Late Line machst, ist es ja eine Sendung, wo du nicht solche Planungen machen musst. Ne? Da lässt du ja sozusagen drauf ankommen, dass jemand anruft und was sich daraus entwickelt. Mhm. Du arbeitest ja aber auch an Sendungen mit, die eher so vorgeplant sind, ne? Wo es dann geplant wird, wann welche Musik läuft und so. Wie viel Vorbereitungszeit musst du denn da reinstecken in so eine Sendung?
Ja, die wird ja zusammen mit einem Redakteur gemacht, vielleicht so über die Woche.
Aber also man arbeitet schon so über die Woche so ein bisschen an so einer Sendung. Ja. Und dann hast du so einen Plan wirklich von 0 bis 30 Anmoderationen dann?
Nö. Nee? Nö. Also man kann ja, wenn man jetzt merkt, man kommt zum Beispiel, im Optimalfall spielt man den Show-Opener genau um zur vollen Stunde. Ja. Und wenn man jetzt merkt, dass man da zu wenig oder zu viel geredet hat, schiebt man halt noch einen halben Song hinterher oder sowas in der Art. Es ist jetzt nicht, es ist ja live.
Ja.
Aber so eine Art inneres Backtiming hat sich über die Jahre ergeben bei mir. Ich mache das ja auch schon seit einer ganzen Weile.
Was heißt das inneres Backtiming?
Das heißt, dass ich ziemlich genau weiß, wie lange ich reden kann. Dass mir halt diese ablaufenden Balken und diese Zeiten was sagen. Und also das ist fast eine intuitive Angelegenheit.
Ja.
Also okay. Ich gucke gar nicht so genau auf Zeiten, sondern ich weiß, ich spüre, wie viel Zeit ich reden darf.
Krass, du hast das Radio verkörperlicht. Du bist sozusagen die verkörperlichte Radiosendung.
Wenn du so willst, ja. Das klingt ganz toll. Das klingt super.
Nee, ich glaube, ich
weiß. Lieber wäre ich eine Harfe oder eine Champagnerflasche.
Also mir fällt ja beim wenn man irgendwie was mit dem Radio mal zu tun hat, sich mit beschäftigt. Der Markus Richter war ja auch schon hier.
Willst du Champagner?
Nein.
Ich habe Champagner.
Der Markus Richter war ja auch schon hier bei mir zu Gast. Und da ist mir aufgefallen, wirklich wie unglaublich.
Verdammt, jetzt denke ich an Champagner.
Du kannst dir gerne Champagner holen. Caro sitzt übrigens hier und raucht. Du bist die erste Gästin, die raucht während meiner Sendung.
Was ist das für ein Müsli-Interview?
Das ist ein bisschen cool auch. Irgendwie. Das hat so ein bisschen was Verruchtes.
Dann hole ich jetzt Champagner.
Dann hol Champagner. Dann erzähle ich wirklich Champagner, so Champagner? Gut. Das bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil ich gerade noch was erzählen wollte.
Der Markus Richter hat
was erzählt. Genau, der Markus Richter hat, da ist mir aufgefallen, weil wenn der so Radiobeiträge macht und die sind dann halt so 2,5 Minuten oder 4 Minuten oder so, also die sind halt so kurz. Ja? Also dass im Radio ja inhaltliche Beiträge eine Kürze haben, die, wenn man das erstmal hört, also die Minutenzahl hört, das dann schon überraschend ist. Also so ein, was willst du in 2,5 Minuten transportieren? Du hörst dann auch, wenn du dann die Beiträge hörst, merkst du, dass da auch unglaublich viel reingesteckt ist. Es ist tatsächlich ein Champagner aus der Lausitzer Straße. Aber mit dem Problem hast du ja wahrscheinlich nicht so viel zu tun, weil du, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht so mit so richtigen Beiträgen zu tun hast, oder? Du machst eher Moderation.
Ich mache nicht häufig Beiträge, habe aber auch den allergrößten Respekt vor Leuten, die es schaffen, vor allem komplexe Inhalte, in wenig Zeit rüberzubringen. Ja. Also gute alte Goethe meinte ja auch schon, ich hätte den Brief gern kürzer gemacht, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Das ist ja also so eine inhaltliche Verknappung und dass es dann noch Sinn macht. Und ich finde, gerade wenn man so eine Sendung wie Trackback macht, die sich mit Internet beschäftigt, muss man ja oft viel Vorwissen voraussetzen, beziehungsweise eigentlich nicht voraussetzen, weil du ja jeden mitnehmen willst. Ja. Und das ist schon eine verdammte Heldentat, finde ich. Wenn man das gut macht, wenn man das inhaltlich toll hinkriegt, sowohl kurz als auch prägnant zu sein und alle mitzunehmen, bei einem, weiß ich nicht, Thema irgendwas, neue Regelungen bei Facebook oder sowas.
Ja.
Wird ja bei Trackback oft verhandelt. Oder was passiert mit meinem Account, wenn ich sterbe? Ja? Und darüber ein Beitrag, der 2 Minuten 30 lang ist. Das ist Profi-Handwerk. War Markus?
Ja, also ich habe da auch, also dadurch halt, dass ich das so von hinter der Kulisse noch erlebt habe, ich da wirklich sehr viel Respekt vor und finde es auch spannend. Ich finde halt auch schön, dass natürlich jetzt so das Podcast-Format auch Radiosendern erlaubt teilweise, dass die auch längere Formate dann oder noch Material, das sie nicht in den Beitrag reingepackt haben, dann nochmal irgendwie so mit dazu zu veröffentlichen. Das machen ja, ich glaube, bei Fritz ist es teilweise auch so, weil man da natürlich nicht diesen Sekundendruck hat. Soll ich dir irgendwie helfen? Aber wahrscheinlich gibt es jetzt gleich diesen typischen
Flaschenplopp. Ich möchte ja sowohl effektvoll für unsere Hörer die Flasche entkorken, als auch diese Aktion überleben. Ja.
Caro ist übrigens diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich eine totale Schmatzverhaltung habe in der Sendung, weil du mir irgendwann mal geschrieben hast, ich soll nicht so viel schmatzen in der Sendung. Mhm. Und seitdem ich, wenn ich meine eigene Sendung höre, mich nur noch schmatzen höre.
Du machst das toll, Kasper, ich höre dich gar nicht schmatzen.
ich habe gelernt, man muss viel trinken.
ja, das machen wir jetzt. Ich bin ganz bestimmt auch die Erste, die Alkohol auf den Tisch stellt. Juhu!
Du bist die
Happy New Year.
Du bist die, ich glaube, die Erste, die Alkohol auf den Tisch stellt. Ja.
Champagne.
Was ich dich auch noch fragen wollte, also ich habe ja gesehen, was du alles so machst. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Moderation, Radio, Fernsehen, Messen. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das eigentlich bei dir läuft, wie du an die Aufträge kommst.
Frohes neues Jahr, lieber Kasper.
Hat man einen Agenten in deinem Job oder wie läuft das?
Ja? Ja. Man hat in meinem Job sogar einen Manager.
Ein Manager? Was macht der für dich?
Zum einen hält er seine Augen und Ohren offen, um sozusagen informiert zu sein, wo Sachen passieren, für die ich passen könnte, und schlägt mich dann vor. Mhm. Zum anderen arbeitet er auch inhaltlich mit mir. Aber was er am meisten macht, und dafür bin ich sehr dankbar, ist Geld verhandeln, weil das ist.
Okay, sowas nimmt er dir alles ab.
Das nimmt er mir ab und das ist gut. Also das ist schön. Der holt mehr raus, als ich selber verhandeln würde, einfach weil mir das wahnsinnig peinlich ist, über Geld zu reden. Ist das eine Ostmeise?
Nee, ich bin der Freiberufler. Ich muss über Geld reden können, das musste ich lernen, aber ich kann das gut. Mhm. Also ich kann gut über mittlerweile mit Kunden, auch die ich das erste Mal sehe, über Geld reden. Das war mir aber lange Zeit sehr peinlich auch und unangenehm. Und ich glaube, ich habe früher auch viel Geld dadurch verloren, dass ich das möglichst vermieden habe, dieses Gespräch. Und wenn man da aber erstmal so eine gewisse Klippe, also ich glaube, es ist Leute gibt, die schaffen das halt, andere nicht. Ich habe auch totales Verständnis dafür, dass man es nicht kann, weil das ist so ein komisches Tabuthema irgendwie, ja, so.
Es ist vor allem, das wirst du kennen, jemand trägt einen Auftrag an dich heran oder eine Nachfrage, nie, ohne zu erwähnen, dass er wirklich überhaupt kein Geld dafür hat, dass das jetzt mal
kein Budget,
genau, dass er jemanden guten wie dich dafür haben möchte, dass eigentlich auch kein anderer in Frage kommt, der das in derselben Form professionell lösen könnte, aber wirklich, also kein Budget. Und sich davon nicht sofort ins Boxhorn jagen zu lassen oder einfach zu wissen, dass kein Budget eine Floskel ist, die wirklich dazugehört, das muss derjenige sagen. Und dann erst beginnt die Verhandlung. Also ich habe noch nie jemanden sagen gehört, Caro, wir hätten gerne, dass du für uns diese Veranstaltung moderierst. Geld spielt keine Rolle. Sag einfach, was du haben möchtest. So.
Was heißt das denn, ein Manager inhaltlich mit dir arbeitet?
Dass ich ihm Texte schicke, die ich geschrieben habe, und auch mal ein Kapitel zur Abnahme oder auch, dass wir einfach Zeit miteinander verbringen und abstimmen, was sozusagen.
Ist das üblich, so ein enges Verhältnis? Also so inhaltlich enges Verhältnis mit dem Manager?
Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich schon ziemlich lange mit ihm zusammen bin. Ich habe ihn einfach auch gerne. Ja. Wir das hat dann immer sowas halb Privates, wenn wir uns im Soho-Haus treffen. Ja. Nein, ich lache nur so, weil es natürlich albern ist, sich im Soho-Haus zu treffen. Das ist die totale Angebernummer.
Meine Frau war da letztens auch auf einem Event, von Event eingeladen, auf einem Event und war, ja, es war schon schön, dass irgendwie so in diesem Soho, also Soho-Haus, wer es nicht kennt, das ist so ein.
In erster Linie ist es ein Club für Mitglieder.
Genau, in Berlin gibt es auch noch weltweit, glaube ich, sogar Niederlassungen. Und da wird man irgendwie für 1.000 Euro im Jahr Mitglied oder so und kann dann dort Geschäftspartnerinnen mit hinnehmen, um Besprechungen zu haben oder Meetingräume.
Man könnte dort auch übernachten, man kann da auch Sport machen.
Genau.
Man kann da auch einfach in seiner Freizeit hingehen.
Genau.
Und das wird in Berlin, habe ich das Gefühl, viel gemacht, um dort auch gesehen zu werden. Und
also ich kenne das aus der Startup-Szene, dass die Startup-Leute gerne dorthin gehen, einfach um mögliche Investoren oder andere Startup-Leute zu treffen.
Von denen man annimmt, dass sie da sowieso sind.
Genau.
Und jetzt gibt es halt zwei Arten von oder wahrscheinlich gibt es mehrere, aber ich kenne zwei Arten von Leuten, die da hingehen. Die einen, die da hingehen und sich freuen, auch oft so viele bekannte Gesichter, auch so viele bekannte Gesichter aus Funk und Fernsehen zu sehen. Und andere, die sich eher da so ein bisschen schämen oder die sich so ein bisschen unsicher durch diese Räume bewegen. Und wenn man die zweite Sorte ist, dann ist das Treffen dort ja nicht so richtig ratsam, weil man dann unkonzentriert ist und sich immer denkt, wer hat denn jetzt schon wieder den Raum betreten, der wichtig ist? Schon wieder hat sich die Atmosphäre hier leicht verändert. Mhm. Du spürst, ich gehöre zu den Leuten, die sich da tendenziell nicht zu wohl fühlen.
Ach so, ich hätte jetzt dich eigentlich eingeschätzt, weil ich dich ja eher unter der Kategorie, also zumindest
Rampensau.
Ja, genau das Wort wollte ich gerade sagen, dich in der Kategorie Rampensau abgespeichert habe, aber vielleicht bist du Rampensau nur auf der Rampe.
Mhm.
Okay, und Soho House ist keine Rampe.
Doch, für viele Leute ist Soho House absolut eine Rampe und ich bewundere oder ich habe Respekt vor den Leuten, die sich da so auf so natürliche Art durchbewegen können.
Ja.
Ich empfinde tatsächlich eine merkwürdige Art Charme im Soho House. Ich kann das nicht viel besser umschreiben, als dass ich mich etwas schäme, dort zu sein. Und
kannst du nochmal sagen, warum?
Na, also es ist ja, wenn man oben, da gibt es einen Raum, da bin ich jetzt häufig gewesen, da ist so ein Kamin und dann gibt es Tische, an denen man essen kann. Und dann gibt es aber auch kleine Ecken, wo man sitzen kann. Und je nachdem, wie du dich positioniert hast, siehst du den Eingang.
Ja.
Und was halt dort relativ häufig vorkommt, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ändert sich die Atmosphäre, ist, jemand betritt den Raum, viele gucken, daraufhin drehen sich andere Leute um, weil sie so viele Blicke aufgefangen haben, die in die Richtung gehen. Und derjenige, der den Raum betreten hat, ist der Angeguckte.
Ja.
Und wenn der jetzt aber gar nicht berühmt ist, sieht er eine Enttäuschung auf den Gesichtern all derer, die extra seinetwegen ihren Kopf rumgedreht haben.
Und du hast das Gefühl, wenn du da durchgehst, ist es eine Enttäuschung im Raum? Wenn du ein Schamgefühl hast.
Oder ein Desinteresse.
Ein Desinteresse. Okay.
Das lässt jetzt aber wirklich tief blicken.
Ich habe ja vorhin was Ähnliches erzählt eigentlich, als ich über den roten Teppich gesprochen habe.
Ja,
also weil ich ja auch schon ein paar Mal mitgelaufen bin mit meinem Vater über den roten Teppich, wenn es halt wie Filmpremieren ging, wo er an den Filmen beim Ton mitgewirkt hat. Und das kenne ich halt, dieses Gefühl, angeguckt zu werden, dieses erwartungsvolle, ach nee.
Ist das nicht der, ach nee.
Genau, nee, ja, genau. okay, das verstehe ich. Wer kommt denn da, wenn die Leute nicht enttäuscht sind?
Wer, finde ich, immer bewundernde Blicke erntet, ist zum Beispiel der Moritz von Uslar.
Wie ist denn das?
Der Moritz von Uslar ist ein ziemlich guter, oder was heißt ziemlich, ist ein Autor, der für das, oh Gott, Süddeutsche Magazin oder Zeitmagazin, bin ich gerade nicht sicher, 100 Fragen, ist eine Sache, die der macht. Er hat aber auch tolle Bücher geschrieben, vor 3-4 Jahren zuletzt ein Buch mit Namen Deutschboden, das mich echt begeistert hat. Und der, habe ich das Gefühl, wenn man ihn da häufig sieht, das so ein bisschen vielleicht als sein Wohnzimmer oder als einfach einen Ort, an dem er sich wohlfühlt, betrachtet. Und ja, oder ja, der kommt halt auch rein und winkt, ne? Und das winken so ein paar Leute zurück. Und man weiß ja auch nie, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden erkannt hat, nehmen wir mal an, man hätte mit demjenigen gearbeitet, ob man gerade in ein wahnsinnig wichtiges Treffen reinplatzt mit seinem Hi, schön dich zu sehen. Und gerade die Vermischung aus sehr geschäftlich und einigermaßen privat, ja, löst in mir eine Nervosität aus, die das Soho House zu nicht dem besten Ort machen, an dem man sich treffen kann.
Vielleicht solltest du es mal in einem ernsthaften Gespräch mit deinem Manager besprechen, dass du dich da unwohl fühlst. Aber du kannst ihm ja kommentarlos hier den Link zur Sendung schicken.
Ja, wir sind jetzt hier zum Beispiel heute in meiner Küche. Das ist natürlich ein Heimspiel. Hier fühle ich mich total wohl.
Das
hier weiß ich, wo der Champagner steht.
Genau, deswegen gehe ich ja auch gerne mit meinem Aufzeichnungsequipment zu den Leuten nach Hause, weil ich merke, dass die Leute sich da wohlfühlen. Also weil für dich ist es jetzt nicht so, ist nicht ungewohnt, in einem Mikro zu sprechen, aber für die meisten Leute ja schon. Und wenn man das dann so auf ihrer Couch oder am Küchentisch macht, das ist so der klassische Aufnahmeort, dann sind die Leute irgendwie lockerer. Das ist aber spannend jedenfalls, was du erzählst, wie das mit einem Manager läuft. Ich finde, Manager klingt halt immer so, das klingt immer so pimpig nach Rockstar. So. Mhm. Aber ich nehme an, ab einem, also bei einem gewissen Berufsbild wie du das hast, macht das natürlich total Sinn, sich mit so vielen Sachen nicht rumzuschlagen.
Es macht vor allem Sinn, einen Plan zu haben, also ein bisschen vielleicht zu wissen, wo man hin möchte. Wer jetzt Ruhm nicht um seiner selbst willen generieren möchte, sondern ja möglicherweise was zu sagen hat oder sich gerne ausdrücken möchte oder seine Message verbreiten will.
Musst du denn zu Castings gehen?
Gelegentlich mache ich das, ja.
Für was für Formate muss man denn zu Castings gehen?
Na, neulich hatte ich mal einen bösen Brief vom Finanzamt.
Ja.
Und da sollte ich ganz viel Geld nachbezahlen. Und dann bin ich eine Woche, nachdem ich den bösen Brief bekommen habe, zu einem Casting gegangen für einen Werbespot für ein Möbelhaus.
Ja.
Nicht IKEA.
Ja.
Einfach, weil ich dachte, das wäre jetzt sozusagen, das hat dann nicht geklappt. Die haben sich dann für jemand anders entschieden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber das wäre jetzt ein Weg, möglicherweise Geld locker zu machen, um es direkt dem Finanzamt, der Finanzamtshexe rüberzuschieben in ihr nimmersattes Maul.
Und wie laufen die Castings immer ähnlich
ab? Wie läuft's so bei dir?
Ich hatte,
was mich so nett ist,
ich hatte gerade einen sehr netten Brief vom Finanzamt, weil ich hatte das Problem, ich muss ja monatlich Steuererklärung machen und die muss man immer zum 10. eines Monats machen. Mhm. Was total stressig ist. Also das heißt, wenn der Monat zu Ende ist, muss ich innerhalb von 10 Tagen eine Steuererklärung abgeben. Ich habe natürlich einen Steuerberater, aber ich muss halt 1000 Quittungen ausdrucken, abheften, dem Steuerberater zu schicken. Der muss eine Steuerberatung machen. Das heißt, das schafft man nicht in 10 Tagen.
Entschuldige, bei Brief bin ich eingeschlafen.
Genau, das schafft man nicht in 10 Tagen. Deswegen hat man eine Steuerverlängerung, also eine Fristverlängerung, dass man das innerhalb von 30 Tagen machen kann. Die haben sie mir aber irgendwann gekündigt, weil ich so schlampig bin. Mhm. Und jetzt habe ich den einen Brief geschrieben.
Und weil du so schlampig bist, hast du natürlich auch einen Rentenberater. Kannst du deiner Oma erzählen, Kaspar und, Clemens Mirau.
Ja, den habe ich, weil ich so schlampig bin. Den habe ich, wirklich, du solltest meine Unterlagen sehen, weil jetzt habe ich den zu Weihnachten einen Brief geschrieben mit der persönlichen Bitte, mir das wieder zu verlängern und erklärt, dass mein letztes Jahr ein bisschen chaotisch war. Und dann haben sie mir tatsächlich zu Weihnachten geantwortet, dass es okay ist. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Brief vom Finanzamt in der Hand hatte und ich war richtig gerührt und ich dachte so, krass, ein Weihnachtsgeschenk vom Finanzamt.
Menschen.
Ja, ja, also ich habe halt gemerkt, wenn man da so...
Da muss man hingehen, Schätzchen, da muss man hingehen, mit denen muss man reden. Die wissen, dass sie ein Feindbild sind.
Na, ich hab auch einmal angerufen, da, als es damals losging, dass es so chaotisch wurde und da hatte ich nämlich so einen Brief vom Finanzamt, wir wollen ihre Steuererklärung, und da habe ich da angerufen und gesagt, ja, ich wollte nur sagen, ich habe einen Brief von ihnen bekommen, ich sitze gerade an der Steuererklärung, das dauert noch 2 Tage und da war so eine Frau und so, ha, ja, nee, den Brief verschickt der Computer. Mhm. So, und dann war das Telefonat zu Ende. Und ich hatte das Gefühl, mal zum Zombie telefoniert zu haben. Und kam mir total blöd vor, weil ich halt so emotional da angerufen habe, um mich zu erklären. Und dann sagt die, nee, den Brief verschickt der Computer. Und ich dachte, wie kann ich denn den Computer anrufen, um ihn irgendwie emotional und genau.
Sie hat natürlich einen sogenannten Ermessensspielraum.
Natürlich, genau. Das habe ich jetzt halt gemerkt, den hat sie und anscheinend hat sie sich erbarmt.
Aber mach nicht den Fehler und bring eine Pulle Rotkäppchen mit, weil dann gucken die ganz pikiert und sagen, Bestechungsversuche.
Genau. Hast du das versucht?
Es war ein Piccolo.
Wirklich, du hast Finanzbeamte bestochen.
Versucht. Nein, ich wollte sagen, vielen Dank für das viele Verständnis.
Ja.
Danke auch für die Zusammenarbeit. Und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und nicht den ganzen Tag Kuschelrock-CDs gehört haben, sondern sich Zeit genommen haben, sich mit meinem Fall auseinanderzusetzen. Und darum habe ich Ihnen zum Vorzugspreis von 1,59 Euro bei Rewe gekauft und hier den kleinen Piccolo mitgebracht. Bitteschön. Und da hatte sie ein ganz strenges Gesicht und hat gesagt, nicht, das machen wir nicht, das darf ich nicht.
Hat sie recht, vor allem, wenn sie Beamte ist, das ist ja ganz streng. Hm. Was ich fragen wollte, wie läuft denn so ein Casting ab? Das klingt so ein bisschen so nach so einem Allerweltscasting im Sinne von, das ist sowas, was so täglich Brot ist, dahin zu gehen, gecastet zu werden, angenommen werden oder nicht.
Das ist eher Sache der Schauspieler. Und ich bin zwar laut Wikipedia Schauspielerin, aber faktisch nicht. Also ja. Ich spiele nicht, es sei denn, ich habe was selber geschrieben, indem ich dann auftrete.
Ja.
Aber das ist Sache von Schauspielern, die ja halt gucken, ob sie irgendwie rein körperlich von der Größe, von der Haarfarbe, vom Alter, vom Akzent meinetwegen noch den Anforderungen entsprechen und dann da relativ kühl durchmarschieren. Ich wüsste nicht, also dieses da fürs Möbelhaus, da habe ich mal an einem Casting teilgenommen. Das war auch ganz lustig, das fand ich irgendwie mal so, dachte ich, ja, es ist jetzt auch auf eine Art Teil der Arbeit, aber ich habe es gar nicht so empfunden. Ich fand es einfach total interessant und lustig, da so eine Szene zu spielen.
Ja.
Und da war noch ein kleines Kind dabei und mit dem hatte ich Späßchen.
Und sitzt man dann vorher in so einem Raum, wo dann so lauter andere Teilnehmer sitzen?
Ja.
Und wie ist da die Stimmung? Das interessiert mich eigentlich.
Ja, das kann ich dir sehr genau sagen. Das kommt darauf an, ob die Leute, die da gecastet werden, das zum 100. Mal machen oder zum 3. Mal.
Ja.
Wenn die das zum 100. Mal machen, ist das völlig entspannt. Dann ist das so wie in der Frauenumkleide im Fitnessstudio. Alle wissen, sie werden sich gleich nackt sehen, dann ziehen sie sich wieder an und dann war es das. Mhm. Wenn die Leute das, oft werden ja auch so für Reklame so Halbamateure gecastet, ne? So Leute, die halt jemand von der Straße sein sollen, die werden dann auch auf der Straße angesprochen und in ein Castingstudio gebeten und die haben eine andere Form der Nervosität oder des Thematisierens, dass es sich hier ja um eine Konkurrenzsituation handelt.
Wenn also die sprechen das dann an sozusagen?
Ja, ja.
Okay.
Also ja, das habe ich schon erlebt, das ist allerdings lange her, aber ich nehme nicht an, dass sich diese Dynamik verändert hat. Die Leute sitzen dann da und sagen, und wenn du es nun wirst, na gut, ich gönn dir den Job. Und so, und das ist was glaube ich, eine professionelle Schauspielerin oder ein Schauspieler, der das einfach so nebenbei macht, weil er einfach weiß, da kann man ganz gutes Geld verdienen. Ja. Der würde sich so nicht verhalten. Der weiß, im schlimmsten Fall verliert er eine Stunde, die er zusammengenommen, gesessen hat und gecastet wurde und dann geht er wieder.
Und was passiert beim Casting selbst dann?
Ich kann das für Werbung, wie gesagt, relativ frisch sagen. Da hast du dann jemanden, der sagt, wir haben hier folgende Szene, du und du, ihr seid verheiratet, du bist das Kind von den beiden, ihr drei sitzt am Tisch, dann kommt eine andere Familie rein und ihr stellt fest, ihr habt die Wohnung getauscht oder die andere Familie stellt fest, das ist hier eigentlich deren Tisch, aber bei denen war es so schön und deswegen so in der Art. Dann versetzt man sich da rein und spielt das. Wenn es jetzt um einen Moderationscasting geht, dann, das ist langwieriger, intensiver, kann schon mal einen Tag dauern, zwei auch, wobei das habe ich noch nicht erlebt, aber das kann schon mal sein, dass es sozusagen ganz viele verschiedene Paarungen ausprobiert werden und man dann so eine
Moderatorenpaarung.
So Moderatorenpaarungen und wo man dann guckt, wie passen die beiden zueinander. Matcht deren Humor und wie wie gut sind die vorbereitet, ist tatsächlich auch immer eine große Frage. Man kann da nicht so reinspringen, musste ich schmerzhaft erfahren.
Naja, das ist
Lock-In, kennst du die Show?
Ja, das sagt mir irgendwas.
Ja, das habe ich mal probiert zu moderieren, aber ich habe überhaupt kein Studium in der entsprechenden Richtung. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich stand da und wusste, ich war völlig überfordert.
Die Fernsehproduktionsfirma, für die ich mal gearbeitet habe, die also bei Ulrich Meier, Meta Productions, die in der Regel entwickeln solche Firmen ja auch ständig neue Formate, die sie halt anbieten.
Mhm.
Oder nicht ständig, aber es werden halt neue Formatideen entwickelt und die werden dann Sendern angeboten. Dann sagen die Sender sowas wie, produzieren uns mal eine Pilotfolge. Mhm. Und die Pilotfolgen, habe ich auch gelernt, da werden dann aber oft nicht nur eine, sondern gleich drei Piloten, wenn es jetzt so eine Moderationssendung ist oder mit verschiedenen Moderationspärchen. Und da war ich auch vor vielen, vielen Jahren da war so eine Computersendung geplant. Und da
hieß die Leaks?
Die gab es dann nicht, die Sendung.
An der Entwicklung so einer Show war ich auch mal.
Und da war ich mitgeplant als Moderator.
Mhm.
Und da wurde mir vorher gesagt, ich soll mich aber noch um meine Fingernägel kümmern, weil du in der Techniksendung ja ständig
iPhones in die Kamera hältst.
Telefone hochauflösend in die Kamera hältst. Und dann bin ich hier in der Markthalle am Alexanderplatz in ein Nagelstudio gegangen und Das war eines der schmerzhaftesten Erlebnisse, die ich je gehabt habe, weil ich war da natürlich noch nie und ich habe mir dann vorher auch nicht die Fingernägel geschnitten. Ich wusste ja gar nicht, wie das so läuft, wenn man so ein Nagelstudio geht. Bin da halt so an, sag hier meine Hände, bitte machen Sie die hübsch.
Und die Frau so, nehmen Sie das weg.
Sie hat ein bisschen komisch geguckt, weil ich glaube, die waren wirklich ganz schön lang. Jedenfalls hat sie die geschnitten, das Schneiden ist auch nicht das Problem. Das Schlimme ist dieses Zurückschieben der Häutchen.
Ja.
Und das hat sie überall gemacht und ich schwöre, alle meine Finger haben geblutet. Mhm. Und zwar mehrere Tage lang.
Hat die aber keinen guten Job gemacht. Nee. Markthalle, sagst du, ja?
Ja, Mark.
Am Alexanderplatz in Berlin.
Genau.
Zum Teufel mit dir, du Flittchen. Du hast den Kasper kaputt gemacht.
Also das war wirklich, ich habe wirklich mehrere Tage Schmerzen an den Fingern gehabt, weil alle Finger geblutet haben. Ich wusste nicht, dass es so gefährlich ist, zur Maniküre zu gehen.
Das ist eigentlich auch nicht so gefährlich.
Na, ich habe anscheinend gleich den Joker gezogen. Das Lustige ist, ich beschäftige mich ja im Moment gerade mit YouTube. Ich habe ja gerade so ein YouTube-Experiment und produziere gerade so YouTube-Videos, wo ich mich halt selbst aufnehme, um mal so rauszufinden, wie das funktioniert. Was spannend ist, so, also weil ich dann am Anfang hatte ich so ein 13-Minuten-Video, dann haben alle gesagt, das ist zu lang, ein 7-Minuten-Video, dann habe ich mir Scheinwerfer gekauft, weil du halt ohne Scheinwerfer schlecht aufnehmen kannst zu Hause. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass du relativ schnell dich mit deinem Aussehen befasst. Meine Augenringe, die müsste ich eigentlich, weil wenn wir jetzt uns hier so gegenüber sitzen, hat man halt vielleicht so Augenringe, weil man übernächtigt ist, aber wenn du dann vor der Kamera stehst, sind die Augenringe plötzlich ein großes Thema.
Oder nicht.
Oder nicht?
Oder nicht.
Ja.
Als jemand, der viel im Radio ist, ist das natürlich nicht mein Problem. Aber ich habe im letzten Jahr auch zwei Filme gedreht und da wurde mir dann mal relativ unmissverständlich gesagt, dass, also da lagen zwischen dem Casting für den Film und zwischen dem Dreh lagen etwa 4,5 Monate und 5 Kilo.
Okay.
Die ich beim Casting nicht hatte und dann später schon. Und da ging es relativ schnell, dass ich war dann in einem Team mit 4 Männern unterwegs, so beim Abendbrot angehört habe, Caro, jetzt pass hier vielleicht mal ein bisschen auf. Ich meine, du bist die Einzige hier, die vor der Kamera steht. Mhm. Muss das jetzt wirklich sein, hier so ein Schweinsbraten zum Abendbrot? Oder willst du da nicht vielleicht mal ein bisschen drauf achten? Und ich war selbstverständlich fürchterlich beleidigt aus dem Stand. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass das, dass darauf angesprochen werden schon das Unangenehmste war, weil es irgendwie eigentlich ganz fein so alles gewirkt hat und in sich stimmig, proportionsartig. Ich war halt keine super schlanke Maus, das stimmt. Aber ich war jemand, der sich wohlgefühlt hat. Mhm. Und das hat einen schönen Film draus gemacht. Mhm. Und unter Umständen ist es einfach wirklich auch Zeit, nicht mehr, naja, ich meine, irgendwo muss der Impuls ja herkommen, dass man Ladies sagt, ey, ihr müsst nicht alle euch auf 50 Kilo runterhungern. Mhm. Und dieser Impuls kommt am besten von einer Stelle, wo normalerweise diese Schlankheitsdiktatur wohnt, nämlich aus dem Fernsehen. Und da eine normale Frau zu sehen, eine normale, glückliche Frau, kann, ja, finde ich, dem ganzen Film noch eine ganz schöne Ebene geben, ohne dass man da jetzt die Feministenkeule schwingt oder so mit dem Sexismus-Säbel rasselt. Ganz einfach nur unkommentiert eine Frau, die auf 1,70, 65 Kilo wiegt.
Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist.
Das ist nicht schlank. Das ist nicht schlank. Also nicht, auf jeden Fall ist es nicht dünn. Auf jeden Fall nicht.
Ja. Das klingt erstmal relativ normal.
Kann ein ganz liebevoller und sanfter Impuls sein.
Ja.
Also und es ging nicht um Schönheit in dem Film. Ja. Es ging nicht darum zu sagen, ey, wir haben hier so eine total flotte Maus aus Berlin. Ja. Sondern es ging eigentlich um eine Auseinandersetzung mit einem Bundesland und um die Stimmung im Raum und so und um Atmosphäre. Und dass ich da dicker war, als man das normalerweise gewöhnt ist, hat dem Film einfach wirklich nicht geschadet. So gesehen sage ich oder nicht.
Ja, also ich beschäftige mich ja gerade damit. Deswegen mache ich das ja auch, diese YouTube-Videos aufzunehmen. Ich veröffentliche und ich erkläre dann ein bisschen immer, was ich da mache. Und das interessiert halt so ein paar Leute, ne, weil es sehr spannend ist, das mal auszuprobieren. Und auch merke halt auch, was das mit einem selber macht. Weil, Also einerseits merke ich halt, ich habe halt Augenringe, weil ich einfach zwei Kinder habe und halt einfach wenig schlafe, Punkt. Und die kriege ich auch nicht weg, Scheinwerfer, die sind halt einfach da.
Na klar, so. Wenn du total stark beleuchtest, sind die auch weg.
Ja,
in der Überbelichtung sind
genau,
die immer weg.
Aber, ja, aber mit einem Aufwand, wo du dich auch plötzlich nicht mehr wohlfühlst vor der Kamera, das kommt ja auch noch dazu. Also ich kenne ja das Gefühl eigentlich sehr gut, so diese ganzen Abdecksachen im Gesicht zu haben vom Fernsehen und früher auch war ich als Kind auch im Theater. Und das ist aber, dadurch nimmt das so eine enorme künstliche, du fühlst dich plötzlich so extrem künstlich, also ne, weil das riecht so, es riecht ja immer so ein bisschen so süßlich, dieses ganze Zeug.
Ich finde, man fühlt sich auch alt, wenn man so stark geschminkt ist.
Ja, alt?
Ich fühle mich immer alt.
Ach, sehr spannend, echt?
Ja.
Nee, das geht mir nicht so. Ich fühle mich dann einfach nur, ich will mich dann halt immer kratzen im Gesicht, ja, weil das ist, juckt dann immer. Wahrscheinlich vor allen Dingen juckt das einfach nur so psychologisch und gar nicht echt. Und ich habe aber gemerkt, wenn man wirkt halt am besten am Radio, vor der Kamera, wenn man halt einfach so, wie du es auch sagst, einfach man selbst ist. Ne? Wenn du einfach locker bist und es ist gar nicht so wichtig.
Oder wenn man sich wohlfühlt.
Genau, wenn man sich wohlfühlt, ist man locker und dann kann man viel, viel freier reden. Das wird viel mehr honoriert, als wenn du dir irgendwie aufwendig Dinge, deine Augenbrauen vorher zupfst. Und
guck mal, Kaspar, der Deckel vom Champagner sieht aus wie der Helm von Darth Vader.
Ja, das stimmt. Da haben wir vielleicht ein Foto für diese Folge. Ich brauche nämlich noch ein Foto. Das ist jedenfalls sehr spannend, was du da sagst zu der Sendung. Das heißt, es ist dann, das war dann aber auch durch das Thema mit deinem Körper.
Naja, was heißt durch? Also dieser Mann, der Regisseur von dem Film, der konnte ja auch nicht mehr machen, als zu sagen, das ist mal weniger. Du bist schon ganz schön dick übrigens.
Hat er das gesagt?
Sinngemäß hat er das gesagt. Und er hat, glaube ich, gehofft, stelle ich mir so vor, dass der Effekt ist, dass ich fürchterlich zusammenzucke, auch mir das so vor allen Leuten sagen zu lassen, und dann aus lauter Panik auf einmal nichts mehr esse.
Und zu McFit renne.
Nee, wir waren ja sozusagen schon in den Dreharbeiten. Okay. Ja, wenn man drei Tage nichts isst, ist man auch schmaler. Das habe ich aber nicht gemacht. Weiter mit Schweinsbraten. Ja, und wir waren einfach in Bayern unterwegs. Der Schweinsbraten. Und merkt euch bitte, Kinder, es heißt nicht Schweinebraten, es heißt Schweinsbraten. Wenn man ihn in Bayern zu sich nimmt, der Schweinsbraten da an einigen Stellen genossen, ist derart himmlisch, dass mir das viel wichtiger war. Dieser himmlische Genuss. Und diesen himmlischen Genuss konnte ich dann wieder hineintragen. Der hat sich sofort in Wohlgefühl ausgedrückt und das konnte ich dann wieder als liebevolles Potenzial aus meinen Augen und aus all meinen Gesten rausschießen. Ja. Und deswegen sage ich, das ich habe mich da wohlgefühlt und darum, also nicht nur darum, aber unter anderem darum ist es ein schöner Film geworden.
Du hast jetzt auch gerade von Filmaufzeichnungen gesprochen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen erzählt, was du in letzter Zeit, in den letzten Jahren gemacht hast. Du hast ja öfters einfach mit anderen bekannten Leuten zu tun, die weniger oder sagen wir mehr bekannt sind als du, wenn du jetzt bei Harald Schmidt bist oder so. Mhm. Mich hat das daran erinnert, dass ich früher, wie gesagt, bei Sat.1 bei Ulrich Meier war und habe da immer die während der Live-Sendung unter anderem dann dort immer die Chat-Betreuung übernommen, weil dann immer der
Live... Echt, zu der Zeit gab es schon Chats?
Ja, 2000. Ja, das war schon 99, 2000. Und da gab es dann immer so einen Sendungsgast und was für mich sehr interessant war zu lernen, wie der Umgang hinter der Kamera miteinander stattfindet, also wenn nicht aufgezeichnet wird, und habe dort eigentlich gelernt, dass der Umgang, zumindest bei dem, was ich gelernt habe beim Fernsehen, hinter der Kamera ein sehr freundlich professioneller ist und eigentlich alle darauf hinarbeiten, das Produkt, die Sendung irgendwie über die Bühne zu kriegen. Wenn aber halt so Stars kommen, ist das oft so, dass die auch so, sagen wir mal, sehr, sehr produktiv mitarbeiten, aber manchmal hast du auch wirklich halt so Marotten. Also ich weiß noch, wen ich zum Beispiel total positiv in Erinnerung habe, war Janet Biedermann. Die war so.
Janne, süß, oder?
Ne, die war einfach. Janet Biedermann. Die war einfach total freundlich.
Ja, der herrlich bodenständig. Ja,
einfach total freundlich, umgänglich. Einfach, die war da, hat so ausgestrahlt, ich bin hier für die Sendung. Und wen ich wirklich super, super, also das ist mein absolutes Negativbeispiel, Sarah Connor. Alter Schalter. Ich weiß noch, wie die reinkam und hat im Laufen ihren Mantel so nach hinten runterfallen lassen, damit so jemand so hinterher springt und ihr den Mantel aufhängt. So war auch die ganze Sendungsaufzeichnung. Total anstrengend. Und da habe ich damals schon gemerkt, so dass da irgendwas nicht stimmt, weil eigentlich du hinter der Kamera dich eigentlich, also wenn die Kameras aushängt, du dich eigentlich nicht als Star verhalten musst.
Ja? Ich weiß nicht, ob das nicht stimmt. Ja? Ich weiß nicht, ob du nicht, und Sarah Connor ist vielleicht ein gutes Beispiel, sie ist ein Starlet, sie ist eine schöne Frau, sie singt, sie steht auf vielfältige Art in der Öffentlichkeit. Sie hat sich ja nun auch entschlossen, nicht nur durch ihre Songs aufzutauchen, sondern auch sehr viel von sich selbst preiszugeben. Sie hatte mal eine, wie heißt das,
Daily Soap.
Eine Sendung, die, ja. die sich mit ihrem Privatleben befasst
ja.
hat.
Ja.
Na, wie heißt denn das? Nein, das war eine ganze Serie.
Ja, ich weiß, was
also
du meinst.
Also diese Art genau. Sendung.
Ja.
Und dass man sich selber, ich kann das jetzt auch nur sagen von Ferne beurteilen, aber dass man sich selber als Star empfindet und als Starlet inszeniert. Weißt du, du würdest es nicht in demselben, und ich will die beiden jetzt nicht so vergleichen, aber in demselben abfälligen Ton würdest du es nicht über Marlene Dietrich sagen. Bei Marlene Dietrich würdest du sagen, es war bewundernswert. Erst ist sie in den Raum geschwebt, dann hat sie ihren Mantel fallen lassen.
Ja.
Sofort hat jemand ihren Mantel gefangen.
Ja.
Dann hat sie jemandem zugezwinkert, der ist schlagartig in Ohnmacht gefallen. Und dann setzte sie sich hin und sie war ganz gefasst und bei der Sache und gesammelt. Und ich wiederhole, Sarah Connor und Marlene Dietrich ist nicht dasselbe. Aber dass es eine Form der Inszenierung seiner selbst gibt und dass die Öffentlichkeitsarbeit vielleicht in dem Moment beginnt, in dem du aus dem Auto rauskommst und nicht in dem Moment, wo die Kameras angehen, das kann ich verstehen.
Ja?
Ja.
Das ist spannend, dass du sagst. Der Vergleich mit Marlene Dietrich, den finde ich gut.
Ich nicht so, weil ich stehe wirklich total auf Marlene.
Ja, das geht jetzt auch nicht um Marlene Dietrich, aber es geht um den Inhalt des Vergleichs, dass es Personen gibt, wo man das vielleicht plötzlich irgendwie toll findet.
Sie inszeniert ja etwas. Also ja. In dem Moment, wo du so einen Auftritt von ihr beobachtest, würdest du dich ihr auch nicht mehr ohne vorher nachzudenken nähern. So, und immer wenn du das gesehen hast, denkst du, okay, die Alte ist krass drauf. Da musst du jetzt aber sehr genau überlegen, was du sagst. Das hat sie in dem Moment schon mal geschafft. Wenn du dann die ansprichst und die reagiert total zuckersüß, bist du doppelt begeistert von ihr. Einfach, weil sie dir im Vorhinein so eine kühle, voluminöse Inszenierung, ich möchte fast sagen, geschenkt hat. Das sind eigentlich die disziplinierteren Künstlerinnen, die das so ein bisschen.
Wie bist du denn hinter der Kamera? Bist du Jeanette oder Sarah?
Ich bin voll Jeanette.
Ja?
Ja, volles Brot.
Hätte ich dich jetzt auch so auch eher.
Volles Brot. Mit allen. Dicke eigentlich. Also das fängt beim Fahrer an.
Du wirst immer zur Sendung und von der Sendung gefahren?
Nein, wenn man jetzt, keine Ahnung, mal in der Sendung eingeladen ist, wo man, weiß ich nicht, vielleicht vom Flughafen abgeholt wird oder so, dann fängt es halt da an. Da tut man sich ja aber auch selber einen Gefallen. Also ich kann mir ja überlegen, ob die Fahrt zum Flughafen angenehm und lustig und voller dreckiger Gags sein soll oder ob ich irgendwie die so eine kühle Uschi markiere, die hinten im Wagen drin sitzt und denjenigen, der das Kfz lenkt, völlig ignoriert. Mhm. Aber das von Anfang an nett zu machen, ist immer meine Wahl. Aber wahrscheinlich bin ich auch einfach nicht so ein Marlene-Charakter.
Vielleicht solltest du es mal ausprobieren. Vielleicht liegt dir das auch total.
Ich mache das manchmal in der Straßenbahn.
Du kommst die Straßenbahn, lässt erstmal deinen Mantel fallen.
Ich habe einen Mantel, der eine gewisse Dievenhaftigkeit nahelegt. Wenn du dich mal drehen möchtest, der hängt da hinten an diesem dunkelblauen Haken.
Ja.
Rechts, ganz rechts.
Ja, ja.
Das ist oben, das ist ein Kaninchenfell.
Mhm.
Das ist auch sehr schön. Ich nenne den Jackie Onassis Mantel. Mhm. Wenn man diesen Mantel trägt, ist man ihm auf eine gewisse Art verpflichtet, das Näschen hochzutragen, habe ich das Gefühl. Ich trage den aber auch nie ohne High Heels und ohne stark geschminkt zu sein.
Okay.
Das ist dann einfach jemand anders.
Also du kommst dann so rein und sagst so, ich bin Caro und fahre hier mit.
Ich sage überhaupt nichts. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
Genau.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal die Straßenbahn betrete und Leute denken, oh, wer ist denn diese feine Lady? Und ich bemerke das dann und nicke beifällig.
Guckt auf meiner Wikipedia-Seite nach, ich heiße Jacqueline.
Ja, genau. Sag mal, was machst denn du, wenn während deiner Aufzeichnung einer mal austreten muss? Anhalten oder wirklich jetzt 30 Sekunden durch?
Ich würde dann wahrscheinlich einfach kurz eine Pause machen.
Ja?
Soll ich mal Pause machen?
Ich kann dir so lange meinen Kaninchenfellmantel zum Streicheln geben.
Okay, dann mache ich einfach mal kurz Pause. So, da sind wir wieder. Jetzt weiß ich gar nicht, worüber wir als letztes gesprochen haben. Ich habe aber noch ein Thema. Du lebst ja auch...
Jetzt nimm doch auch mal einen Schluck Champagner.
Ich habe schon das halbe Glas getrunken. Das ist sehr, sehr viel für mich. Du weißt doch, was dann mit mir passiert.
Keine Ahnung, was passiert denn dann mit dir?
Ich rede dann, also... Du hast doch Star Trek geguckt früher bestimmt.
Ja.
Spock hat doch immer erklärt, dass er eigentlich ein sehr gefühlvoller Mensch ist und das die ganze Zeit unter Kontrolle hat. Mhm. Ja. Und wenn ich trinke, bringe ich die ganzen Scherze, die ich die ganze Zeit nicht bringe.
Ja,
und
warum machst
und
du das?
Und das ist um Kopf und Kragen. Ich mache das bei uns in der Firma, da bei MoviePilot, wo ich arbeite, gibt es Freitag immer Wine Day. Mhm. Und da wird also zum Mittagessen immer Wein getrunken. Und ich habe anfangs davor gewarnt, mich damit einzubeziehen in dieses Ritual.
Weil du dann einfach total ordinär wirst, oder wie?
Na, sag mal, ich bin dann sehr, sehr schnell mit den Dingen, die ich sage.
Du trägst dein Herz auf der Zunge.
Und dann würde ich, hey, komm, mach mal und so. Und dann irgendwann habe ich dann den Spruch gedacht, ach, das meintest du, Kaspar. Und dann gab es auch freitags schon, wurde ich dann öfters schon angesprochen, so, dass, ach, du hast halt wieder Wein getrunken, ne? So, deswegen vermeide ich das eigentlich so.
Aber da hast du noch Glück, wenn ich zu viel trinke, werde ich kleptoman.
Echt? Mhm. Wurdest du denn mal erwischt? Hast du richtig geklaut?
Mhm.
Bist du schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen?
Ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ich
habe auch schon mal eine Nacht in der Zelle verbracht.
Oh, jetzt kommen die Storys. Ja, bitte.
Cowboy.
Let's go.
Also soll ich das wirklich erzählen?
Selbstverständlich.
Ich bin auf der Suche nach Stiften, weil eine Spraydose war alle gegangen. Eine Spraydose, mit der ich Wände besprüht habe, zusammen mit einem anderen Mädchen, die auch Caroline hieß. Sind wir auf der Suche nach Stiften in meine alte Schule eingebrochen. Mit so total, total klar, die Logik von jemandem, der ganz schön viel Alkohol getrunken hat. Ich weiß, wo wir jetzt Stifte herkriegen. Da drin! Und dann sind wir in meine alte Schule eingebrochen und haben dabei einen derartigen Lärm verursacht, dass nicht die Anwohner etwa die Polizei gerufen hätten, weil es so furchtbar laut war, sondern dass die Polizei selber uns hören konnte. Es ging dann alles ganz schnell. Wir fanden den Zeichenraum verschlossen vor und dann waren die aber auch schon unten an der Tür und dann sind wir halt mitgegangen.
Wie ist es in so einer Zelle?
Das Ganze fühlte sich an wie ein großes, intensives Rock'n'Roll-Abenteuer bis zu dem Moment, wo die Tür hinter mir zuging. Da dachte ich so, fuck, ist das hier einsam, kalt und scheiße. Das möchte man gar nicht.
Okay, das hat dich also schon auch geprägt. Das,
ja.
Okay,
ja.
Interessant. Na, weißt du, ich glaube, man stellt sich das immer so, ach, mal einen Tag in der Zelle, schon, wenn ich cool war, aber es ist schon ein krasser Moment, ne?
Nee, ja. Mir gegenüber hatten sie eine Frau untergebracht, die offenbar, ich weiß nicht, von irgendeiner Sorte Droge gerade runterkam oder vielleicht einen Entzug hatte. Die hat halt stundenlang wir hatten wirklich auch Gitterstäbe, ne?
Echt,
also
ja?
Auf der Wache, du bist ja nicht im Gefängnis, du bist ja in der Sammelstelle, in der Wache, da gibt's richtig Gitterstäbe und sie hat gerüttelt und gerüttelt und geschrien und ich habe dann irgendwann das Gespräch gesucht. Ich dachte,
bitte hör auf.
Ja. Hört sie dann auf? Nee, das war nicht so schön. Das war überhaupt nicht schön.
Worüber ich noch, also vielen Dank für diesen Einschub. Das ist ja eine traurige auch, aber wunderschöne Geschichte natürlich. Du stehst ja auch mit einem Teil deines Privatlebens so in der Öffentlichkeit. Das hat sich auch so ein bisschen verschoben. Ich finde das ganz, ganz spannend. Also wenn man jetzt so eine öffentliche Person ist, wie du es bist, hast auch deine Wikipedia-Seite, stehen ja auch viele Sachen über dich im Netz. Du handhabst das, habe ich das Gefühl, relativ offen. So Dinge, die du über dich erzählst. Ich glaube, letztens habe ich irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht, doch, mit wem du jetzt zusammen bist, so?
Der heißt Anton Humpe.
Anton Humpe, genau. Ich weiß noch, ich habe über den Namen irgendwie, habe ich noch irgendwie nachgedacht. Genau, und ich weiß, du warst früher, ich habe mir einen deiner letzten Freunde noch gemerkt, das war nämlich MC René, richtig? Den habe ich, war das jetzt geheim? Nein, du guckst so.
Nein, der hieß aber nicht MC René, der hieß MC Lücke.
Oh, dann habe ich den Falschen in Erinnerung. Es gibt auch einen MC René, richtig?
Bestimmt.
Krass, dann habe ich den immer verwechselt. Ich weiß, du hast mal was mit MC gesehen. Ich habe letztens ein Video mit einem MC René gesehen, glaube ich. Und da dachte ich immer, krass, mit dem war die zusammen.
Nee, ich hatte nie einen MC René in der Kiste.
Aber ich hatte das Gefühl, dass du, und ich glaube, es ist relativ typisch, als jemand, die irgendwas mit Medien zu tun hat, dass es so passiert, dass man dann auch eher mit Leuten zusammenkommt, die schon wieder ein Telefon, die auch wir hören auch das, das Telefon, falls ihr es auch hört, die auch so ein bisschen aus diesem Bereich kommen.
Also mein Freund, der Anton Humper, der ist Dichter. Der schreibt Dichte und Gedichte und veröffentlicht die. Und schreibt auch Theaterstücke und Tatsache brotlos irgendwie. aber ich meine, also brotlos im Sinne von, dass sich Lyrik ganz schwer verkaufen lässt. Aber der schreibt wunderschöne, anrührende und ja, für mich irgendwie ganz beeindruckende Lyrik.
Das klingt sehr romantisch. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
In einer Bar, wie sich das gehört.
Ja, okay.
Und jetzt kommt der beste Anmachspruch. Internet-Kids, Achtung, hier kommt er. Hey, wer bist denn du?
Hat er zu dir gesagt?
Nun, das hat so gut geklappt. Das ist der beste Anmachspruch, finde ich. Weil es einen so ein bisschen, es ist nicht wie, darf ich dir was zu trinken kaufen? Oder ich habe mich irgendwie hier in deinen Augen verloren und die funkeln wie zwei klare Bergseen an einem Junimorgen, sondern hey, wer bist denn du? Und dann stand ich da und dachte, ja, was soll man denn da jetzt antworten? Was soll denn das für eine Frage sein? Also ich bin die Caro. Und ich, wer bin ich? Wer bist denn du? Ja, und schon ist man mittendrin im Gespräch.
Ich finde den Spruch auch ganz gut, ehrlich gesagt.
Hey, wer bist denn du?
Eigentlich ist es auch gar kein Spruch, oder?
Ich glaube auch nicht, dass er sich das vorher zurechtgelegt hat. Was gilt bei dir als guter?
Ich bin ja ein bisschen aus
du
dem Business raus.
Du bist natürlich ein glücklich verheirateter Mann.
Ja.
Den ich jetzt auch nicht so kennengelernt habe, dass er irgendwie rumgeht und
eben, also
und Frauen klar machen möchte.
Nee.
Aber vielleicht hast du ja mal was gehört, wo du dachtest, das klingt irgendwie gut.
Nee, ich habe nur irgendwann, aber ein bisschen zu spät erkannt, dass es einfach gut ist, in sich selbst zu ruhen und einfach so weder zu aufdringlich noch zu zaghaft zu sein. Zaghaft ist auch blöd, wenn man so ich habe immer gesagt, einfach gut ist, wenn man einfach sagt so, ja, so also ich finde jetzt auch so, kann ich mich zu dir setzen? Keine Ahnung, das sind nicht so Sprüche.
Naja, aber
so,
man muss es so, man muss es halt so, ist es vielleicht auch ein bisschen regional unterschiedlich, ja. Ne? Also beispielsweise hat mir, als ich diesen Film gemacht habe über Bayern und da ging es wirklich um Bayern und wie der Bayer ist und wie die bayerische Seele ist und was den Bayern vom Rest Deutschen unterscheidet und auch ganz bewusst, habe ich ein Mädchen getroffen, die hat mit mir über Männer geredet, Männer auf dem Land und sagte, klar, gibt's hier coole Typen. Du musst ja halt zu nehmen wissen, wenn so ein bayerischer Landbursche ankommt und wenn der dich angraben will, kann das gut sein, dass der dich anrempelt und dann, Achtung, ich zitiere, sagt, schaukst du so Pfad? Und das heißt so wie, was guckst du so gelangweilt? Ja, okay. Erstmal rempeln und dann beleidigen. Und er meint das aber wirklich lieb.
Ja.
Wer das zu nehmen weiß, versteht, aha, der junge Mann möchte Kontakt aufnehmen. Und dann kann man ihm Aufmerksamkeit schenken.
Okay, das ist ja schon auch eine robuste Form der Kontaktaufnahme.
Schockst du Pfad.
Ich glaube, da kann ich ja doch noch was mitnehmen. Unter dem Gesichtspunkt ist es erstaunlich, dass es so viele verheiratete Paare in Bayern gibt. Also. Anscheinend funktioniert das ja. Schau, das heißt, immer wenn ich jetzt.
Du weißt doch, was in den Kellern dieser Leute abgeht.
Ja, das heißt, jetzt. Ich stelle mir gerade Edmund Stoiber vor oder so, wie seine Frau kennt.
Wie er seine Muschi vermöbelt.
Genau, dann sind wir, glaube ich, auch bei 90 Minuten angekommen.
Ach, können wir nicht einen schöneren Ausstiegspunkt finden als den Edmund Stoiber?
Als den Edmund Stoiber, ja, den können wir bestimmt finden. Du kannst noch mal erzählen, was zurzeit, ich habe dich auch abgespeichert so ein bisschen als Person, die immer unglaublich enthusiastisch Musik hört.
Ja.
Im Gegensatz zu mir. Was ist zurzeit dein Lieblingsstück? Du hast vorhin was gehört, als ich reinkam?
Nee, tatsächlich habe ich in der Dauerschleife, total schön, soll ich es auf dem Plattenspieler auflegen? Können wir das schneiden und dann kommt das Stück? Ich habe eine tolle Box.
Ja.
Ja?
Ich glaube, ich darf das hier gar nicht reinschneiden, aber ich kann ja mal ausprobieren, ob sich jemand meldet.
Ja, das würde ich aber jetzt echt mal ausprobieren an deiner Stelle. Ich kann nur mal für links suchen.
Hier steht wirklich ein Plattenspieler. Caro holt gerade eine Vinylplatte aus einem Köfferchen. Oh, okay, jetzt wird es, ich weiß schon, es wird mir auch gefallen.
Ja.
Ich sehe schon die Platte. Es kommt der einzige Musiker, seitdem ich auch seit 20 Jahren ab und zu höre. Und es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen traurig.
Nee, das ist überhaupt kein trauriges Stück. In der Tat nicht. Das ist ein... bitte schneiden, Kaspar. Diese Phase des Auflegens hier interessiert ja eigentlich keinen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich den richtigen Kanal gewählt habe. Jetzt bewegt sich die Nadel langsam rüber. Und jetzt gleich wissen wir, ob wir auf dem richtigen Kanal sind. Das ist I Never Talk to Strangers.
Von Tom Waits.
Von Tom Waits und... Das steht hier nicht. Das ist ein Duett.
Dann nehme ich das doch als Ausklang. Mhm. Ich habe ja heute auch nicht zu einem Stranger gesprochen. Ich danke dir für das Abschlussstück und die schöne Erinnerung. Ich habe früher sehr, sehr viel Tom Waits gehört in meiner depressiven Teenagerphase. Wir haben heute gesprochen über dich natürlich, über deinen Wikipedia-Eintrag. Ich versuche nochmal alles zu rekapitulieren. Ein bisschen übers Radio- und Fernsehbusiness. Ich fand es sehr spannend, was du so bei deinen Messeauftritte erzählt hast. Da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Ich wusste auch gar nicht, dass du das machst. Ich habe dir leider nahegelegt, mal deine YouTube-Kommentare durchzulesen. Da ist ja noch was vor dir. Ich fand das mit den Castings auch spannend und was du über Körpergefühl beim...
Mir hat der Teil mit dem Champagner und der Sammelstelle gut gefallen.
und der Sammelstelle. Und zum Schluss Tom Waits zum Ausklang. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Ausklang. Dann danke ich dir, dass ich hier sein durfte.
Hey Kaspar, ich danke dir.
Und ich hoffe, ich habe diesmal nicht so viel geschmatzt. Ich werde das sehr kritisch durchhören.
Ich glaube, ich habe dich überhaupt nicht schmatzen
hören. Ja, das, du wirst es dann nachher in der Aufzeichnung. Das ist es ja, na, aufgezeichnet.
Wenn dein Mikro macht, dass ich auch schmatze, dann verbiete ich diesen Podcast. Und zwar mit aller Härte.
Mit diesen Worten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.